Der Afrika-Tag, ein Begriff, der erstmal ein bisschen stutzig macht, weil irgendwie so ein ganzer Tag für einen ganzen Kontinent ist so ein bisschen merkwürdig. Aber tatsächlich geht dieser Tag zurück auf den Gründungstag für eine Organisation, die für den afrikanischen Kontinent tatsächlich relevant ist, und zwar die Organisation für afrikanische Einheit, die am 25. Mai 1963 gegründet wurde, also genau vor 60 Jahren. Und diese Organisation ist die Vorgängerinnenorganisation der 2001 gegründeten Afrikanischen Union. Und daran soll dieser Tag erinnern. Und um über die Afrikanische Union und was sie genau so eigentlich macht und wo sie jetzt steht aktuell, habe ich mir hier eingeladen, per Telefon dazu zu kommen. Boniface Mambanza. Ich habe jetzt schon eingestiegen mit diesem Afrika-Tag sozusagen als Anlass, wieso ich auf diese Idee gekommen bin, aber tatsächlich verfolgt mich auch so ein bisschen das Thema, was macht eigentlich die Afrikanische Union auch schon länger. Aber ich würde vielleicht erstmal nochmal den Schritt zurück machen zu diesem Afrika-Tag, weil ich auch gesehen habe, dass es ein Tag ist, der auch in Europa immer wieder mit größeren Festen gefeiert wird. So gab es unter anderem in Nürnberg immer wieder so Afrika-Festivals anlässlich von diesem Tag, und auch in Wien gibt es etwas dergleichen. Und für mich wirkt das Ganze so ein bisschen befremdlich, weil es häufig einfach nur eine Aneinanderreihung von Konzerten und Tanzworkshops sind. Und auch im Fall von Nürnberg gab es auch schon Rassismusvorwürfe zu diesem Festival, was da tatsächlich passiert. Und dementsprechend würde mich vielleicht hier zum Einstieg erstmal interessieren, wie blicken Sie eigentlich auf diesen Tag? Gibt es da irgendwie so eine Perspektive zu, wie dieser Tag eigentlich in Europa begangen wird, die Sie haben?
Ja, mein persönlicher Bezug ist der, ich feiere diesen Tag nicht besonders, aber mir ist bewusst, dass der einen symbolischen Charakter hat. Von der Geschichte her wissen wir, dass Afrika, wie wir das kennen und wahrnehmen, vor allem vom Westen aus ein Konstrukt ist. Das ist, wie Professor Mundin besagt, eine Invention des Westens. Aber dieser Tag steht für den Versuch da, dass die Staaten Afrikas, die damals schon unabhängig waren, zusammenkamen in Addis Abeba, um darüber beraten, wie sie ihre Kräfte bündeln können, um bestimmte Ziele zu verfolgen, gemeinsam. Erstens, wie sie als Einheit auftreten können angesichts konkurrierender Interessen und Blöcke in der Welt. Zweitens, wie sie diejenigen Gebiete, die noch unter Kolonialherrschaft waren, unterstützen können. Und drittens, wie sie im Bereich des Sozialen und des Ökonomischen gemeinsame Strategien entwickeln können, um dafür zu sorgen, dass einige zumindest der Erblasten von 500 Jahren Versklavung und Kolonialismus überwunden werden können. Insofern hat dieser Tag schon eine Bedeutung, indem er daran erinnert, was alles die Väter und Mütter der Unabhängigkeiten investiert haben, um zu einem freien Raum in Afrika oder zu freien Räumen beizutragen. Und der soll auch an die Träume dieser Väter und Mütter der Unabhängigkeiten erinnern.
Historisch gesehen ist ja die Gründung 1963 zum Zeitpunkt passiert, wo es ja auch durchaus noch Kolonien gab. Und damals waren 30 Staaten beteiligt bei dieser Gründung in Addis Abeba. Und 2001 entstand dann aber allerdings die Afrikanische Union daraus. Aber mich würde jetzt noch interessieren, wie diese Zwischenzeit eigentlich dann, welche Rolle diese Organisation für afrikanische Einheit auch tatsächlich spielen konnte in diesem Prozess, die europäischen Kolonialherren loszuwerden.
Vielleicht zur Einordnung ist es wichtig daran zu erinnern, dass es schon einen Streit gab bei der Gründung zwischen denjenigen unter den Staats- und Regierungschefs, die der Meinung waren, dass die Länder Afrikas, die auf die Teilung in Berlin zurückzuführen sind, viel zu klein sind, um im globalen Wettbewerb etwas ausrichten zu können, und daher die Notwendigkeit, sowas wie Vereinigte Staaten von Afrika zu gründen, um sozusagen sich gemeinsam verteidigen zu können. Und denjenigen unter denen, die der Meinung waren, dass die gerade gewonnene Souveränität auf nationaler Ebene nicht eine übergeordnete Instanz abgegeben werden sollte. Letztendlich haben sich diese letzte Gruppe durchgesetzt. Das heißt Minimaleinheit, und diese Einheit sollte dazu dienen, erstens, dass möglichst eine gemeinsame Stimme nach außen entwickelt wird und vor allem Kräfte bündeln, um Kolonialismus in Afrika auszulöschen, wie sie das damals formulierten. Und das heißt, die Unabhängigkeit derjenigen Gebiete, die noch unter Kolonialherrschaft waren, voranzutreiben. Und zur Erinnerung, alle portugiesischen Gebiete, Angola, Mosambik, Kapverden, Guinea-Bissau waren noch Kolonien. Südafrika, Namibia waren noch besetzt. Und in der Zeit zwischen 1963 und 2001, 2002, hat sich die Organisation darauf konzentriert, zum Beispiel Maßnahmen zu entwickeln, um Südafrika und portugiesische Gebiete zu isolieren. Überflugsrechte verhängen, Boykott, aber auch finanzielle Unterstützung der Befreiungsbewegungen. In dieser Hinsicht hat die Organisation viel beigetragen, weil der Druck, den sie erzeugt hat durch die verschiedenen Maßnahmen, tatsächlich dazu beigetragen hat, dass diese letzten Gebiete die Unabhängigkeit erlangen konnten. Da, wo in dieser Zeit die Organisation weniger erfolgreich gewesen ist, das ist der Blick auf die Überwindung der tiefen Auswirkungen des Kolonialismus, zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft, die Überwindung der kolonialen Abhängigkeiten, die Etablierung einer echten Entwicklungsagenda, die sowohl auf nationaler Ebene als auch auf kontinentaler Ebene konsequent umgesetzt wird. Und das ist gescheitert an strukturellen Problemen, zum Beispiel die Vereinnahmung durch den Kalten Krieg, die Diktate der internationalen Finanzinstitutionen, die zum Teil die Länder in die falsche Bahnen gelenkt haben. Aber auch diese Entwicklungsagenda ist an internen Problemen gescheitert, dass die neuen Regime nach den Unabhängigkeiten zum Teil korrupt, autokratisch waren. Und die Organisation der Afrikanischen Einheit war nicht in der Lage, von ihrem institutionellen Gefüge her als Korrektiv zu dienen zu den Fehlentwicklungen der Nationalstaaten, so dass spöttisch viele Menschen in Afrika auch irgendwann sagten, das ist eine Organisation zur Verteidigung der Privilegien der afrikanischen Diktatoren. Und damit hatten sie nicht ganz Unrecht.
Das ist auch definitiv ein relativ hartes Urteil an der Stelle. Ich finde es sehr spannend, dass es also auf der einen Seite so dieses Scheitern in der Perspektive auf den eigenen Anspruch sozusagen, den Umgang mit der Situation nach dem Ende der offiziellen Koloniestatus sozusagen, und gleichzeitig aber ja dann auch den Erfolg dabei, dass es tatsächlich heute keine Kolonien mehr in Afrika gibt in dieser Form, wie es in ja unter dem Imperialismus der europäischen Großmächte tatsächlich der Fall war. Und mit dem Fall vom Apartheid-Regime in Südafrika in den 90er Jahren ist ja auch sozusagen so dann ein Punkt erreicht, wo dieses Ziel erfüllt war, und 2001 gründet sich dann die Afrikanische Union, die aus dieser Organisation herausgeht. Ist die Afrikanische Union ein Versuch, praktisch da neu nachzujustieren und also auch mit dem Anspruch auf der einen Seite so dieses Ziel, die Kolonisation oder den Kolonialismus zu beenden, ist erreicht, aber gleichzeitig es muss sich neu orientiert werden, um eben mit den Folgeproblemen in den ehemaligen Kolonien umzugehen?
Ja, die Afrikanische Union, die vom Namen her sehr stark an die Europäische Union erinnert, ist in der Tat mit diesem Anspruch entstanden nach dem Ende der formalen Kolonien. Brauchen die Länder des Kontinents als eine neue Phase der Dekolonialisierung, und die betrifft vor allem die wirtschaftlichen Strukturen. Nicht umsonst artikuliert sich eines der zentralen Projekte der Afrikanischen Union um die Förderung des binnenafrikanischen Handels. Eines der zentralen Projekte der Afrikanischen Union ist die Gründung der panafrikanischen Freihandelszone, African Continental Free Trade Area. Ausgehend von der Feststellung, dass der binnenafrikanische Handel immer noch viel zu schwach ist, der ist bei ungefähr 16% und es ist sehr schwach verglichen mit anderen Kontinenten. Und die Frage, was muss getan werden im Bereich der Infrastrukturen, Straßen, Eisenbahnlinien, Luftverkehr, Wasserverkehr, Bildung, Ausbildung und was im Bereich der Zollanfertigungen gemacht werden muss und auch der Produktion, Erhöhung der Produktion, Diversifizierung der Produktion, der Produktivität. Was muss in all diesen Bereichen gemacht werden, um den binnenafrikanischen Handel anzukurbeln, um dadurch die Abhängigkeiten von außen zu reduzieren. Und damit verbunden ist auch der Anspruch, dass die Afrikanische Union die Mitgliedstaaten ermutigt, Konzepte zu entwickeln, die dazu beitragen sollen, dass die natürlichen Ressourcen, über die der Kontinent verfügt, und sie sind zahlreich, sowohl im energetischen, im mineralischen als auch im agrarischen Bereich, wie sie vor Ort transformiert werden können, um mehr Wertschöpfungsketten vor Ort in Afrika zu schaffen, durch auch die Komplementarität der Potenziale zwischen den Ländern. So weit der Anspruch, und dieser Anspruch wurde formuliert anlässlich des 50. Jubiläums der Organisation der Afrikanischen Einheit, AU, in einer Agenda 2063, The Africa We Want. Bis dahin wollen sie sozusagen dieses große Ziel der wirtschaftlichen Dekolonisierung voranbringen mit einer strukturellen Transformation des Kontinents. Aber dieser Anspruch kann nicht sozusagen in die Taten umgesetzt werden, wenn auf struktureller Ebene nicht einiges passiert. Und das betrifft unter anderem die Finanzierungsstrukturen der Afrikanischen Union selbst.
Da würde ich auch gleich nochmal drauf zurückgehen, vielleicht noch ganz kurz als Kontext für unsere HörerInnen. Die Afrikanische Union hat derzeit 55 Mitgliedsländer. Das sind, glaube ich, alle Staaten auf dem afrikanischen Kontinent und umfasst 1,4 Milliarden EinwohnerInnen, also doppelt so viel wie die Europäische Union, um nochmal kurz auf den Vergleich zurückzukommen von vorhin. Und dementsprechend ist natürlich auch so die Größe des Projekts ja relativ weitreichend eigentlich, und ich finde auch sehr interessant, so diese Perspektive auf einen Binnenmarkt zu schaffen, um eben auch aus internationalen, so postkolonialen Abhängigkeitsverhältnissen, die ja durchaus auch zu Recht immer wieder kritisiert werden als eine Fortsetzung von Kolonialismus auf wirtschaftlicher Ebene, um da eben auszubrechen. Und bevor wir sozusagen auf die Empfehlungen oder die Kritik, was sich ändern muss, zurückkommen, würde mich noch interessieren, wie erfolgreich denn dieses Projekt jetzt in den letzten 22 Jahren eigentlich auch vorangetrieben wurde. Also was hat sich denn konkret wirtschaftlich auch verändert?
Was sich konkret verändert hat vor Ort und sich bemerkbar macht, ist in der Tat, dass verglichen mit den Jahren bis 2002 ist deutlich zu merken, dass Investitionen zum Beispiel in Infrastrukturen zugenommen haben. Das betrifft nicht alle Länder. Die Länder haben unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Prioritäten. Aber in fast allen Regionen ist festzustellen, dass es Länder gibt, die deutlich mehr Anstrengungen unternehmen, Infrastrukturen zu verbessern. Eisenbahnlinien, Autobahnen, Universitäten, Krankenhäuser werden gebaut und so weiter und so fort. Und das in Kooperation, sowohl mit alten Partnern, Unternehmen aus der EU, als auch mit neuen Partnern aus China, aus der Türkei, aus Russland und so weiter und so fort. Was sich auch verändert hat, das ist, dass die Anstrengungen für gemeinsame Verfahren auf jeden Fall bemerkbar sind. Als konkretes Beispiel zur Bekämpfung von Ebola und zuletzt auch von Covid-19 sind es Strukturen auf der Ebene der Afrikanischen Union, die die Maßnahmen, die Antworten, die Response, wie man schön sagte, des Kontinents koordiniert haben. Im Fall von Ebola-Ausbruch in Liberia, Guinea-Conakry und Sierra Leone, ist es die Afrikanische Union, die aus ganz Afrika, von Ägypten bis Südafrika über die Demokratische Republik Kongo, Ruanda, hunderte Ärzte, Ärztinnen rekrutiert hat, trainiert hat und in diese Länder gebracht hat und die mit einem unglaublich großen Elan, große Motivation am Werk waren dort. Das wird nicht hier wahrgenommen, darüber wird wenig gesprochen, aber sie sind diejenigen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, Ebola-Ausbruch in dieser Region zu kontrollieren bis hin zu Ende dieser Krankheit, zu totalen Kontrolle. Jetzt bei Covid-19, die Afrikanische Union hat auch diese Rolle übernommen, Maßnahmen zu koordinieren, unter den Mitgliedstaaten Empfehlungen zu formulieren im Bereich der Prävention, aber auch zu versuchen, eine afrikanische Stimme zu entwickeln angesichts des Egoismus der großen Mächte, die sowohl Material zum Schutz wie Masken als auch Impfstoffe nur für sich selbst horten wollten. Da war es wichtig, dass so eine gemeinsame Stimme entsteht, um zu sagen, dieser Egoismus ist nicht förderlich für die Überwindung der Pandemie weltweit.
Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass sich auch einiges auch ändern muss, in wie das Ganze gehandhabt wird. Und Sie arbeiten ja selber auch für die Werkstatt Ökonomie von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, beschäftigen sich also sehr viel mit wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit in dieser Gegend. Welche Kritik würden Sie ganz konkret an der Afrikanischen Union aktuell formulieren, im Hinblick auf was da tatsächlich anders werden muss?
Ich glaube, die erste Kritik betrifft die Widersprüche in den Konzepten. Ein Beispiel des Widerspruchs, das ist, dass zum einen einzelne Regionen des Kontinents, südliches Afrika, östliches und südliches Afrika, ostafrikanische Region, Zentralafrika, Westafrika, Nordafrika, vereinzelt mit der Europäischen Union zum Beispiel Partnerschaftsabkommen oder Assoziierungsabkommen im Fall von Nordafrika verhandeln. Zum einen führt das zu einer Zersplitterung des Kontinents, weil unterschiedliche Marktzugänge, unterschiedliche Schutzinstrumente entstehen. Zum anderen ist es so, dass in diesen Assoziierungsabkommen oder Wirtschaftspartnerschaftsabkommen Klauseln beinhaltet sind, die im Widerspruch stehen zu diesem großen Projekt der Etablierung einer panafrikanischen Freihandelszone. Zum Beispiel, dass die Europäische Union Interesse daran hat, dass europäische Unternehmen weiterhin billig an Rohstoffe aus Afrika kommen und Instrumente eingebaut hat, um das zu gewährleisten, diese Rohstoffsicherheit der EU. Aber die afrikanische, panafrikanische Freihandelszone kann nur funktionieren, wenn afrikanische Länder zum Beispiel ein Instrument wie Exportsteuer anwenden können, um dafür zu sorgen, dass Rohstoffe nicht im Rohzustand exportiert werden, sondern vor Ort verarbeitet werden, um Wertschöpfungsketten vor Ort entstehen zu lassen und dadurch Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen. Ein zweites Beispiel, was Widersprüche zeigt. Im Bereich der Sicherheitspolitik, aber auch verbunden mit Ressourcen, Rohstoffpolitik. Die Armee von Ruanda ist gerade in Mosambik, weil dort es aufständische Gruppen gab im Norden, die als islamistische Gruppe porträtiert wurden gegen die zentrale Regierung. Aber Kern dieses Konfliktes, das ist, dass der Norden von Mosambik sehr reich ist an Öl- und Gasvorkommen. Und die französische Firma Total zusammen mit Eni aus Italien und ExxonMobil aus den USA, sie investieren mehrere Milliarden in diese Gasvorkommen. Und die französische Regierung hat Ruanda gedrängt zu intervenieren, um diese Investitionen zu sichern. Im ersten Jahr hat Frankreich selbst das unterstützt. Mittlerweile wird das durch die Friedensfazilität der EU finanziert. Das ist soweit nicht verwerflich, aber das Problematische ist ja, dass dieser rein militärisch ausgerichtete Intervention den Kern des Konfliktes in Mosambik nicht adressiert. Der Kern des Konfliktes ist eine ungleiche Verteilung der Einnahmen der Ressourcen. Die Rohstoffe sind im Norden, die Eliten sitzen im Süden, sie beanspruchen alle Einnahmen für sich, Menschen fühlen sich ausgeschlossen und deswegen agieren sie, wie sie agieren. Das ist ein erstes Problem. Das zweite, durch die Intervention von Ruanda wird das ruandische Regime legitimiert durch die EU. Und wir wissen, dass dieses Regime nach innen in Ruanda sehr autokratisch agiert, Menschenrechte mit Füßen tritt. Und dieses Regime ist daran beteiligt auch, den Osten der Demokratischen Republik Kongo zu destabilisieren. Das eigentliche Ziel der Afrikanischen Union, alle Waffen ruhen zu lassen in Afrika und Frieden schaffen, das wird sozusagen unterminiert durch Interventionen vom Ausland, die durch ausländische Interessen auch motiviert sind. Als letztes Problem würde ich erwähnen, dass die Afrikanische Union sehr abhängig ist von ausländischen Finanzierungsquellen. Solange Muammar Gaddafi da war, hatte er einen Teil der Finanzierung, der Verwaltung der Afrikanischen Union übernommen. Aber die Beiträge der Mitgliedstaaten sind noch viel zu niedrig und viel zu unregelmäßig, um alles zu tragen, was die Afrikanische Union unternimmt. Deswegen wird, konkrete Beispiel, selbst das Gebäude der Afrikanischen Union in Addis Abeba wurde von China gebaut. Und nicht nur das Gebäude, sondern auch die Ausstattung wurde von China zur Verfügung gestellt. Und jahrelang hatte China die Afrikanische Union bespitzelt. Als der Skandal rauskam, hatte die Afrikanische Union keine großen Argumente, um diesen Skandal zu entkräften. Die panafrikanische Freihandelszone wird aufgebaut, aber großer Teil der Finanzierung kommt von Ländern der Europäischen Union. Die deutsche GIZ zum Beispiel hatte Dutzende Beraterinnen, die dabei helfen, die panafrikanische Freihandelszone aufzubauen. Aber das ist gefährlich, weil wir wissen, dass zeitgleich die Europäische Union mit afrikanischen Regionen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen verhandelt, mit dem Ziel letztendlich der Öffnung der afrikanischen Märkte für oder stärkere Öffnung für europäische Produkte. Da haben wir sozusagen Zielkonflikte. Die eigentliche Agenda der Befreiung, auch der ökonomischen Befreiung Afrikas, kann nur gelingen, wenn Maßnahmen der EU auch durch Gelder finanziert werden, die in Afrika selbst mobilisiert werden. Und das gilt auch im Bereich der Sicherheitspolitik.
Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Feststellung hier. Und ich glaube, was auch noch so ein bisschen rauszuziehen sein könnte, ist, dass natürlich auch ein politischer Anspruch an die Europäische Union gestellt werden könnte, zu sagen, dass das ermöglicht werden muss und dass eben wirtschaftliche Abhängigkeiten nicht fortgesetzt und nicht festgeschrieben werden, mit der Bedingung, dass es weiterhin möglich ist, sozusagen.
Ja, wenn ich etwas dazu sagen soll, das ist genau die Arbeit, die wir machen. Wir arbeiten im europäischen Kontext. Von unserem Anspruch her machen wir unsere Arbeit, unsere Lobbyarbeit. Wir formulieren keine Forderungen an afrikanische Regierungen oder an die Afrikanische Union. Ich in meiner Doppelidentität als Mitglied der afrikanischen Diaspora mache ich das auch. Aber ich gehöre zu einer deutschen Organisation und was wir machen ist, die EU-Kommission und den Mitgliedstaaten der EU zu vermitteln, Moment mal, ich spreche darüber, dass ihr dazu beitragen wollt, dass die afrikanischen Länder sich entwickeln. dass sie vorankommen wirtschaftlich. Aber dazu gehören bestimmte Maßnahmen. Und dazu gehört, dass wir eine neue Rohstoffpolitik entwickeln, dass wir ein neues Schuldenmanagement entwickeln, dass die Handelspolitik gerechter gestaltet wird und vor allem, dass wir den Bereich der Finanzströme in den Blick nehmen, weil wir im Moment eine Situation haben, die so aussieht, dass aus Afrika, was als ein armer Kontinent gilt, durch illicite Kapitalabflüsse, illicit financial flows, große Summen an Geld in den Welt, in den Rest der Welt fließen, einschließlich in den EU-Raum. Und das, was Afrika verlässt an Geldern, kann nicht wieder gut gemacht werden, kompensiert werden mit Entwicklungshilfe und mit ausländischen Direktinvestitionen. Und selbst wenn wir dazu die Rücküberweisungen der Menschen mit afrikanischen Wurzeln zählen. Das heißt, es gibt eine Arbeit, die hier gemacht werden muss in der EU. Und diese Arbeit besteht nicht darin, Almosen zu schenken, ein bisschen Entwicklungshilfe, sondern alles, was sozusagen strukturell Armut und Ungleichheit schafft zwischen den Kontinenten und den Ländern, dem entgegenzuwirken. Und das ist das, was wir verlangen.